Liebe Leute, willkommen zurück bei Geschmacksgeschichte, bei Episode 59, wenn man es genau wissen will. Wir steuern rasant auf die 60 zu. Vor ungefähr 2 Wochen ging es um die New Yorker Deli-Kultur. Das hat uns der liebe Nico vorgetragen und ich glaube, es war für alle sehr erhellend. Das war vielleicht für Nico so erhellend, dass er jetzt heute mal pausieren muss. Wir sind nämlich leider aus terminlichen Gründen heute nur zu zweit. Denn wir wollen natürlich euch nicht zu lange auf die neue Episode warten lassen und beim Nico ging es heute leider nicht, er lässt sich entschuldigen, aber der Moritz ist ohnehin mit der Episode dran und deswegen kann ich mich nichtsdestotrotz, auch wenn wir nur zu zweit sind, zurücklehnen und den Moritz mal machen lassen, oder wie siehst du das?
Genauso sieht's aus, also auch erstmal hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Wie der Felix schon sagte, heute bin ich dran mit einer Episode und ich habe auch was vorbereitet. Ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Vor allen Dingen, Felix, du bist ja mein direkter Zuhörer. Wie es dir gefällt, dein Feedback bekomme ich ja gleich schon.
Genau.
Und ich denke mir, wir wollen gar nicht groß Zeit verlieren. Wir werden direkt in die Geschichte starten. Ich werde euch aber zuerst nicht erzählen, worum es in der Geschichte geht, sondern ich habe mal ein kleines Vorwort formuliert. Und ja, wenn wir alle bereit sind, würde ich sagen, starte ich einfach direkt los. Wie siehst du das, Felix?
Ich sehe das so, dass wir direkt reinstarten. Finde ich wunderbar. Leg los.
Perfekt. Wir gehen heute zurück ins Jahr 1982. Ich weiß, auch nicht allzu weit zurück in der Geschichte, aber es ist ein Jahr, das nunmehr auch schon 42 Jahre zurückliegt. Mhm. Das ist übrigens auch das Jahr, in dem Helmut Schmidt von der Union per Misstrauensvotum als Bundeskanzler abgewählt wurde und damit die Ära Kohl beginnt. Aber wir befinden uns gerade gar nicht in Deutschland. Wir sind nämlich in Thailand, genauer am internationalen Flughafen in Bangkok. Hier landet gerade eine Langstreckenmaschine, die in Frankfurt am Main gestartet war. An Bord befindet sich neben etwa 300 anderen Passagieren auch der Marketingchef der deutschen Zahnpastafirma Blendax aus Mainz. Es ist nicht seine erste Geschäftsreise nach Thailand, so viel sei gesagt, und es ist auch erst recht nicht seine erste nach Asien. Häufig muss der für das Asiengeschäft verantwortliche Manager seine Koffer packen und verreisen. So häufig in letzter Zeit, dass ihm die Strapazen seiner Lebensumstände mittlerweile schon buchstäblich ins Gesicht geschrieben sind. Gute 35 Grad und knappe 90% Luftfeuchtigkeit schlagen ihm entgegen, sobald sich die Schiebetüren des Flughafenterminals öffnen. Perfektes Wetter also für seinen, ja, eh schon sich immer stärker meldenden Jetlag. Also ab ins nächste Taxi und schnell Richtung Hotel, Hauptsache ein Bett finden. Doch auf dem Weg ins Hotel bemerkt dann auch der Taxifahrer, dass es seinem Passagier mal nicht allzu gut zu gehen scheint, und er gibt dem europäischen Geschäftsmann einen Tipp. Ein Tipp, der ja mutmaßlich dafür verantwortlich ist, dass sich im Laufe des nächsten Jahrzehntes eine Marke in Europa etablieren wird, die mit Konventionen bricht, Grenzen neu auslotet und es schafft, ein Produkt zu vermarkten, das, naja, eine zu der Zeit komplett neue Produktkategorie ins Leben rufen wird. Der Tipp des Taxifahrers ist es, Krating Deng auszuprobieren. Ein koffeinhaltiger, hochzuckerhaltiger Sirup, der in kleinen braunen Medizinfläschchen in quasi jedem Supermarkt und in jeder Tankstelle in Thailand verkauft wird. Unser deutscher Manager, der wohl gerade eh nicht viel zu verlieren hatte, willigt ein und probiert die Mixtur. Wohlschmeckend ist allerdings anders, denkt er sich. Viel zu süß, dazu noch diese fast melasseartige, dickflüssige Konsistenz. Ja, das war für ihn jetzt kein Genussartikel. Jedoch, nur kurz nach der Einnahme, ist sein Jetlag auf einmal wie weggeblasen. Stimmung und Verfassung unseres Geschäftsmanns hellen sich auf. Was hatte er denn da gerade zu sich genommen? Diese Wirkung, die hat er noch bei keinem Getränk bisher gehabt. Und naja, vielleicht weiß es der ein oder andere schon, und Felix, vielleicht hast du auch schon eine Idee. Unser Geschäftsmann, um dessen Name ich bisher so schöne Kreise gezogen habe, der ist von Geburt nicht Deutscher, sondern Österreicher und heißt Dietrich Marquardt Eberhard Matteschitz. Wir werden uns heute mit der Gründung der Marke Red Bull und damit einhergehend auch mit der Erfindung des ersten weltweit vertriebenen Energy Drinks auseinandersetzen.
Ja, super. Also ich habe ein bisschen gebraucht bei deiner Erzählung. Ich war erst, als du beim Taxifahrer angekommen bist, habe ich so ein bisschen gerallt. Vorher war ich noch am Überlegen, Flugzeug, vielleicht Tomatensaft, irgendwie in die Richtung. Dann habe ich an thailändisches Essen gedacht. Aber klar, super spannende Geschichte. Auch überraschend, dass wir bei Episode 59 noch nie ansatzweise darüber gesprochen haben. Deswegen finde ich das klasse, dass du das im Gepäck hast.
Super, ja, das dachte ich mir nämlich auch. Und ich dachte mir, vielleicht mal mit so einer kleinen Vorgeschichte kann man noch einen Spannungsbogen extra aufbauen. Wir werden heute über Red Bull reden, wir werden aber vor allen Dingen über die Ursprungsform von Red Bull, über das Krattingdeng reden und dann noch kurz darauf eingehen, wie halt aus diesem Krattingdeng das Red Bull entstanden ist, was wir heute kennen. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir uns mit der Erfindung des ersten weltweit vertriebenen Energy Drinks auseinandersetzen. Das ist auch wichtig, nämlich dieser Zusatz weltweit, weil Energy Drinks oder generell energieliefernde Getränke, die gab es vorher schon an vereinzelten Orten. Wie gesagt, da werden wir jetzt nicht allzu sehr drauf eingehen, weil das würde das Fass wirklich sprengen. Aber wir haben ja zum Beispiel, nur mal so als kleines Beispiel, in südamerikanischen Bereich, ne, den Matcha, was auch sehr, sehr stark koffeinhaltig ist und auch von den Leuten eingesetzt wird, um ja, sich einen kleinen Energieboost zu geben. Und genau so gab es halt auch im asiatischen Bereich schon diese energieliefernden Getränke im Rahmen der dortigen Naturheilkunde. Und unter anderem halt auch in Thailand. Und da kommt auch Krattingdeng her. Und wir werden jetzt erstmal ergründen, wie ist Krattingdeng überhaupt entstanden. Und Krattingdeng, das hatte ein aus ärmlichen Verhältnissen kommender Kaleo Jovitia bereits 1975 auf den Markt gebracht. Vielleicht ein paar Worte zu Kaleo selbst. Er wuchs als Kind von emigrierten Chinesen auf einer Entenfarm auf und lernte von Kindheitstagen an hart zu arbeiten. Seinen Lebenslauf ergänzt er zunächst mit Stellen als Obstverkäufer und Busfahrer. Im Endeffekt alles, wo er sich in den ländlichen Regionen, in denen er sich gerade noch befindet, ja, verdingen kann. Aber trotz seines recht niedrigen Bildungsgrades will Kaleo mehr. Und er zieht deswegen dahin, wo er für sich die höchsten Chancen auf sozialen Aufstieg sieht. Und das ist die Metropole Bangkok. Dort sollte er sich auch durchsetzen. Nach mehreren kurzfristigeren Anstellungen findet er dann später eine Anstellung als Pharmavertreter. Und auf der Basis gründet er dann in den 60er Jahren auch seine eigene Gesellschaft zum Vertrieb medizinischer Produkte, die TC Pharmaceuticals. Und diese Gesellschaft, die brummt. So sehr, dass Kaleo anfängt, eigene Medikamente zu produzieren. Erst auf Lizenz, übrigens in Deutschland tatsächlich, und später oder relativ bald dann auch schon in seiner eigenen neu gebauten Fabrik in Bangkok. Kaleo ist aber auch nicht der Typ, der sich mit dem begnügen kann, was er hat. Und deswegen baut er sein Unternehmen weiter aus. Sein Produktportfolio erweitert er zunächst um Beauty- und Lifestyle-Produkte. Und dann, 1975, bringt er sein erstes eigenes Energiegetränk auf den Markt mit dem wohlklingenden Namen Theoplex D. Felix, hast du schon mal von Theoplex D gehört?
Also vielleicht steht das für irgendwas, aber sonst, nee, Theoplex D kommt mir sehr unbekannt vor.
Ist auch uns allen komplett unbekannt, wird auch wahrscheinlich den meisten Thailändern heute nichts mehr sagen. Da kommen wir aber auch gleich zu, wieso denn dieser Name so schnell in Vergessenheit gerät. Er ist auf jeden Fall nicht der Erste, der in Thailand ein Energiegetränk auf den Markt bringt, denn, wie eben schon gesagt, medizinische Energiegetränke, die gab es schon länger. Aber Kaleo, der hat seine eigene Strategie entwickelt, mit der er sich von der Konkurrenz abheben will. Als erstes muss ein Logo her. Und als sein Logo wählt der Geschäftsmann zwei duellierende rote Gauer mit einer strahlenden Sonne im Hintergrund. Der Gauer, zur Erklärung, ist eine in Südostasien verbreitete Rinderrasse, die mit einem Gewicht von bis über einer Tonne und einer maximalen Schulterhöhe jenseits der 2 Meter auch die größte heute noch lebende Art der Rinder darstellt. Und diese Bullen in Angriffsstellung, die sollen die Kraft und Energie widerspiegeln, die das Getränk bietet. So denkt sich Kaleo das auf jeden Fall. Und Anders als seine Mitbewerber sieht er seine Zielgruppe auch nicht bei den wohlhabenderen Menschen der Mittelschicht, also den Büroarbeitern, Bankern und so weiter. Er fokussiert sich auf die Arbeiterklasse. Farmer, Bau- und Fabrikarbeiter und natürlich auch Taxi-, Truck- und Busfahrer. In seinen Augen sind das nämlich die wirklich hart Arbeitenden, die mit der Extra-Energie seines Produkts auch was anfangen können. Deshalb auch positioniert er Theoplex nicht in Apotheken, Heilmittel- und Drogeriegeschäften, wie es die höherpreisige Konkurrenz tut. Seine Verkaufspunkte werden Minimärkte und Tankstellen. Und ja, seine Marketingideen, die lassen wirklich schon etwas schmunzeln, wenn man sieht, was sich daraus nachher noch entwickeln sollte. Kaleo sponsert nämlich zunächst Thai-Box-Wettbewerbe, die sich vor allem bei der unteren Mittelschicht großer Beliebtheit erfreuen. Auch lässt der Promoter mit kostenlosen Proben durchs Land ziehen. Und das sollte hervorragend funktionieren. Denn schon bald ist Theoplex zum beliebtesten Energiegetränk Thailands aufgestiegen. Nur heißt es da schon nicht mehr Theoplex. Der Volksmund hatte mittlerweile einen eigenen Namen entwickelt. Ganz ehrlich, bei Theoplex kann ich auch verstehen, da muss was anderes her. Und Kaleo tut gut daran, ist clever und hört auf seine Kundschaft. Er übernimmt diesen Volksmundnamen Krating Deng, übersetzt Roter Gauer. Und das wird ab dem Zeitpunkt der neue und bis heute auch noch verwendete Name dieses Getränkes. Hast du zufällig schon mal ein Fläschchen Krating Deng gesehen oder probieren können?
Tatsächlich habe ich mal vor Jahren, aber da war ich auch noch recht jung, habe ich in einem Asia-Shop, wahrscheinlich auch in Köln, auf einem Ausflug mit den Eltern, mal so ein Fläschchen entdeckt und dann auch gekauft, aber konnte das überhaupt nicht zuordnen. Mein erster Gedanke, weil zu der Zeit natürlich Red Bull schon sehr verbreitet in Europa und generell auch in Deutschland war, mein erster Gedanke war, dass es andersrum abgelaufen sein muss und dass irgendwie so ein asiatisches Abklatschprodukt von dem originalen Red Bull ist, weil, wie du schon beschrieben hast, sieht das Design ja auch sehr ähnlich aus, was zumindest die Farbgebung und eben die Tiere, also beziehungsweise Gauer oder halt im europäischen Kontext ist es ja, glaube ich, der Stier dann ist. Also es sieht sich ja alles schon sehr ähnlich und geschmacklich meine ich mich zu erinnern, dass es sehr medizinisch auch irgendwie schmeckt. Also glaube ich, hat auch keine Kohlensäure, ist relativ dickflüssig und war kein Hochgenuss, aber ich fand es interessant.
Ja, das triffst du auch im Endeffekt genau auf den Punkt. Es kommt aus dem medizinischen Bereich. Es ist nicht mit Kohlensäure zugesetzt. Es ist sehr, sehr dickflüssig und in wirklich kleinen Fläschchen. Ich würde jetzt mal schätzen, das sind etwa so 50 Zentiliter Fläschchen, teilweise auch bis zu 100 Zentiliter groß. Und werden in Thailand halt eher als Shot genommen, als wirklich, wie jetzt bei uns, das Red Bull ja wirklich als Erfrischungsgetränk einfach dient. Jetzt haben wir aber Krating Deng schon mal etwas umrissen. Gehen wir mal zurück zu unserem Herrn Mateschitz, der nämlich jetzt gerade Thailand nach erfolgreicher Geschäftsreise wieder verlässt. Allerdings mit dem Floh im Ohr, dass es doch Getränke wie sein Jetlag-Killer auch in Europa geben sollte. Vielleicht mit etwas angepasster Rezeptur. Nicht so dickflüssig und hochkonzentriert, eher wie ein Softdrink vielleicht und mit Kohlensäure, so wie es die europäische Kundschaft ja schon kennt aus den Supermärkten. Der Gedanke lässt ihn nicht mehr los. Vor allem, weil er auch die kreativen Grenzen in seinen Marketingaktivitäten im Zahnpasta-Business für, sagen wir mal, ausgeschöpft hält. Er braucht und sucht eine neue Herausforderung. Und ja, bei seinem nächsten Besuch in Thailand, 2 Jahre später, ist Mateschitz dann vorbereitet. Er hat sich den thailändischen Energiegetränkemarkt genau angeguckt und bringt Analysen mit zum Potenzial einer Expansion in den europäischen Markt. Denn er hat einen Termin mit Kaleo Jovitia. Er möchte ihn von einer Partnerschaft überzeugen. Kaleo soll einfach nur die Rezeptur von Krating Deng einbringen. Mateschitz wiederum will sich um alles Weitere kümmern. Beide sollen dann 49% des neu entstandenen Unternehmens bekommen. Kaleos Sohn, Kalerm, der auch aktuell jetzt dann, oder beziehungsweise jetzt das aktuelle Familienoberhaupt der Jovitias darstellt, der erhält die restlichen 2%. Mateschitz allerdings soll als alleinstehender oder als alleinentscheidender Geschäftsführer auf Lebenszeit eingesetzt werden, trotz seiner Anteilsminderheit. Heißt, er hat nur 49%, darf aber trotzdem über alle Belange bei Red Bull eigenständig entscheiden. Dazu bringen dann beide Seiten noch $500.000 Startkapital ein. Jetzt hatte Mateschitz zuletzt als Marketingchef bei Blendax nicht schlecht verdient, aber 500.000 Dollar, das war auch für ihn eine sehr, sehr große Stange Geld und er setzte damit finanziell gesehen auf jeden Fall alles auf eine Karte. Das beeindruckt Kaleo und er stimmt dieser Vereinbarung zu. Gemeinsam einigen sie sich dann auf den Namen, der dem europäischen Markt zugänglicher ist und somit wird aus dem Roten Gauer, wie du gerade schon richtig sagtest, der Rote Bulle. Mateschitz fängt jetzt an, sein Produkt zu entwickeln. Er verdünnt das Ursprungsprodukt, er fügt B-Vitamine hinzu und versetzt es mit Kohlensäure. Anders als Kaleo hatte Mateschitz auch keine Konkurrenz im europäischen Markt zu fürchten. Vielmehr musste er es schaffen, dass seine Kunden das Produkt überhaupt verstanden. Weil so etwas wie ein Funktionsdrink, ja, den kannte dieser Markt ja noch gar nicht. Um also aufzufallen, setzte er auf ein exklusives Design und eine noch exklusivere Preisstrategie. Zumindest verglichen mit anderen Softdrinkmarken. So entstand dann die bis heute unveränderte schlanke Aludose mit blauer Teilbedruckung, sodass das schöne blanke Aluminium in den Regalen glänzen konnte. Und in Zusammenarbeit mit seinem guten Bekannten, dem Frankfurter Medienagenturinhaber Johannes Kastner, der ebenfalls bis heute genutzte Werbeslogan entstand, verleiht Flügel. Dieser Werbeslogan hat ja zwischenzeitlich auch in den USA mal kurz für traurige Berühmtheit gesorgt, weil ja tatsächlich, die Amerikaner klagen ja wirklich gegen alles und nichts, sich jemand entschieden hat, diesen Spruch nach dem Konsum von Red Bull wörtlich zu nehmen, sich aus dem Fenster eines mehrstöckigen Gebäudes geschmissen hat und dann doch sehr überrascht unten auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Früher hieß der Spruch dann wirklich im Deutschen verleiht Flügel, im Englischen gives wings. Und mittlerweile trägt es im Deutschen oder generell im Europäischen verleiht Flügel mit mehreren Üs und im Englischen das wings mit mehreren Is. Oh. Das beruht tatsächlich auf diesem Rechtsstreit, dass man sich danach gesagt hat, man hat den zwar gewonnen, aber man hat sich gedacht, bevor jetzt hier noch irgendeiner um die Ecke kommt, schreiben wir da halt drei Is statt einem rein. Und dann kann auch keiner mehr davon behaupten, dass es wirklich Wings heißen soll.
Auch interessant. Hätte ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Aber klar, das fällt in den Werbungen auf jeden Fall immer auf mit den Üs.
Genau. Ja, dieses Langgezogene war ja schon immer irgendwo Teil der Message. Aber dass halt zumindest in den USA da diese dreifach Is jetzt überall auch auf jeder Dose eingedruckt sind, das geht halt tatsächlich auf diesen Rechtsstreit zurück. Naja, kleiner Side-Fact. Wir gehen wieder zurück zur eigentlichen Geschichte und wir befinden uns jetzt im Jahr 1986. Denn jetzt ist alles startbereit eigentlich für den Launch. Als Testmarkt hatte sich Mateschitz Deutschland ausgesucht. Da ist er auch nicht alleine im Lebensmittelgewerbe. Deutschland bietet für den europäischen Sektor wirklich einen sehr, sehr guten Testmarkt, weil es einfach eine der diversesten Einzelhandelslandschaften hat und auch vom Konsumverhalten generell schon recht divers ist, dadurch, dass wir auch sehr, sehr viele Einwohner haben. Ja, er hatte sich Deutschland ausgesucht als Testmarkt, doch er hatte dabei die Rechnung ohne die deutschen Behörden gemacht. Denn es gab einen Zusatzstoff in seinem Getränk, der bis dato in Softgetränken in Deutschland unbekannt war. Und dieser Zusatzstoff heißt Taurin. Und durch diesen Zusatzstoff, der ja noch nicht bekannt war, bedurfte es dann zunächst zusätzlicher Testreihen, um diesen Stoff auch als unbedenklich einstufen zu können. Ja, diese Testreihen wurden gestartet, aber um den Bürokratieaufwand in Deutschland, um den nicht abwarten zu müssen, wurde sich dann umentschieden und für 1987 der Start im österreichischen Markt fokussiert. Der Markteintritt klappte auch, doch der erhoffte Erfolg, der blieb zunächst aus. Die Einkäufer in den Supermärkten, in denen es Red Bull dann schon in die Regale geschafft hatte, die konnten mit dem Produkt nichts anfangen. Das Design, das mochte wohl herausstechen, aber dieser abstrus hohe Preis, nämlich etwa doppelt so teuer wie vergleichbare Marken-Softdrinks zu der Zeit, ja, das schreckte die meisten einfach komplett ab. Und deswegen musste eine neue Idee her, um die Leute von Red Bull zu überzeugen. Man, wollte seinen potenziellen Kunden am liebsten direkt da abholen, wo sie den Nutzen des Produkts auch spüren konnten. Und dafür bot sich dann die Salzburger Disco- und Clubszene an. Sie fingen also an, kostenlose Dosen in den Clubs zu verteilen, damit die Partygänger sich direkt vom wachmachenden Effekt überzeugen konnten, und damit landete das junge Unternehmen ein Volltreffer. Die Anfragen nach Red Bull wuchsen exponentiell. Nicht von den Supermärkten, hier tat sich Red Bull immer noch sehr schwer, aber unter Gastronomen und Clubbetreibern sprach sich das neue Getränk rum wie ein Lauffeuer und Bestellungen kamen wirklich aus dem ganzen Land. Die Clubszene alleine, die reichte Mateschitz aber nicht, denn er will das Image seines Produktes ausweiten und damit auch dessen Nutzen. Red Bull soll damit verbunden werden, Grenzen auszuloten und Herausforderungen zu bestreiten. Und dafür organisiert dann 1988 einen Staffellauf, den es so noch nicht gegeben hat und der meiner Meinung nach auch so als Grundstein zu betrachten ist, wie Red Bull sich dann im weiteren Verlauf strategisch aufbaut. Die Rede ist vom Red Bull Dolomitenmann. Hast du, Felix, schon mal vom Red Bull Dolomitenmann gehört?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht.
Dann werde ich dich jetzt begeistern, weil okay. Ich kannte den Red Bull Dolomitenmann vorher zwar schon, ich habe mich jetzt aber dann in der Recherche da etwas näher mit auseinandergesetzt und ich sag dir, das ist der absolute Wahnsinn. Denn dieser Red Bull Dolomitenmann, der besteht aus 4 Staffelabschnitten. Also wir reden von einem Staffelablauf mit 4 Athleten. Und der erste Athlet, der rennt zuerst mal einen 12 Kilometer langen Pfad bergauf. Und in diesen 12 Kilometern wird er 2000 Höhenmeter zurücklegen. Ist er dann oben angekommen, übergibt er seinen Staffelstab an seinen Teamkameraden, der werbewirksam mit einem Gleitschirm ausgestattet wurde, dessen Tragfläche ein großes Red Bull-Logo ziert. An diesem Gleitschirm herab werden die Paraglider sich dann ein Rennen leisten, bis auf halbe Strecke zurück ins Tal. Dort übergeben sie dann an Mountainbiker. Diese werden dann die restlichen 27 Kilometer bis ins Tal über halsbrecherische Trails zurücklegen. Und unten im Tal angekommen, übergeben die den Staffelstab dann wiederum an Kajakfahrer, die sich erstmal von einem Startpunkt 7 Meter in einen Fluss stürzen, um sich dann durch ein Labyrinth aus Stromschnellen zu kämpfen. In etwa schaffen es so 10-15% der Teilnehmer überhaupt ins Ziel zu kommen.
Also ich hätte am liebsten auf jeden Fall die zweite Position. Ich wäre am liebsten mit dem Paragliding-Schirm unterwegs. Da braucht man nämlich nur Mut und nicht, oder was heißt nur Mut, aber nicht ganz so viel Kondition wie bei den anderen.
Ja, Kondition aber, vielleicht nicht, allerdings auch sehr viel Können. Ich habe das jetzt hier sehr kurz gefasst. Ihr seid alle sehr gerne eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, euch den Red Bull Dolomitenmann mal auf YouTube oder auf sonstigen Internetseiten anzugucken. Dieser Startpunkt der Paraglider, Felix, der ist, naja, nicht ganz so hoch, wie man vielleicht denken sollte. Vor allen Dingen erfolgt der Absprung an einer Steilwand, die ja nicht viel später in einen großen Wald mündet. Mhm. Und zumindest beim ersten Dolomitenmann hat es über die Hälfte der Paraglider nicht geschafft, den Schirm rechtzeitig aufzumachen, um nicht in den Bäumen hängen zu bleiben.
Also das finde ich ja sehr interessant, dass ich da wirklich noch nie was von gehört habe. Ich habe auch eben, als du Dolomitenmann gesagt hast, mir in meinem Kopf was ganz anderes zusammengestrickt als, also es ist ja dann letztlich so Iron Man mäßig, nur halt in den Bergen und in so einer Red Bull Version. Aber genau. Ja, man, also ich kenne viele dieser Red Bull Videos, da gibt es ja eine große Bandbreite, aber das habe ich wirklich noch nie gehört. Das gucke ich mir gleich an.
Ich glaube, es könnte halt vor allen Dingen daran liegen, dass halt die mittlerweile die Marketingaktionen, die Red Bull startet oder die Sportevents, die sie begleiten, schon wieder andere Dimensionen erreicht haben, dass selbst so ein Dolomitenmann etwas ja in den Hintergrund rückt. Aber wir müssen uns klar werden, wir reden hier von 1988. Der Extremsport war gerade erst in den Kinderfüßen. Also da gab es noch nicht die großen Skateparks und Mountainbike-Trails, wie es es jetzt gibt. Und da war dieses Event natürlich komplett aus dem Ruder geschlagen. Und das ist Red Bull dann auch im Nachgang ja wirklich gut angesandt, ne? Weil dadurch, dass sie diesen Staffellauf in Österreich durchgeführt haben, haben sie es ja nicht nur geschafft, den bis dahin härtesten Staffellauf Österreichs zu etablieren, sondern durch die anschließende Medienberichterstattung in Österreich wurde die Marke in beinahe jeden österreichischen Haushalt getragen. Und Wie ich eben schon sagte, kann man daran schon erkennen, dass dieser Dolomitenmann wirklich als Startpunkt der Markenausrichtung von Red Bull im Sport, aber auch in der Medienstrategie zu betrachten ist. Denn bis heute ist es ja so, natürlich macht Red Bull auch für sich selber Werbung, aber in der Regel lässt Red Bull ja seine Athleten für sich sprechen. Natürlich haben die überall Red Bull-Logos dran, aber es geht selten um den Konsum des Produkts, sondern vielmehr um den Lifestyle drumherum. Wie gesagt, was wir jetzt aus dieser Idee in den kommenden 36 Jahren alles entstehen sollte, bis zu der heutigen Marke Red Bull, die wir kennen, das ist, denke ich, mir nicht weiter erklärungsbedürftig und würde auch den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt da dieses ganze Sportengagement durchgehen würden. Deswegen würde ich jetzt gerne weitere Markengeschichte unterbrechen und würde sagen, wir gehen lieber nochmal auf das Produkt selber ein.
Ja.
Denn um die Energy Drinks, da ranken sich ja auch viele Mythen. Ich weiß nicht, welche du da schon alle gehört hast. Wenn du da irgendwelche kennst, gerne raus damit. Da können wir gleich noch trefflich drüber diskutieren. Und wenn man sich mal so unsere Fernsehberichterstattung anguckt, ich sag mal, jedes Jahr im Sommer kommt das bekannte Sommerloch, wo keiner mehr weiß, was er zu schreiben hat, weil alle Politiker in den Sommerferien sind. Und spätestens da passiert es ja in regelmäßiger Häufigkeit, dass auch nochmal die Gefahren dieser süßen Koffeinbomben-Energy-Drinks angeprangert wird. Ich würde jetzt gerne mit dir einmal hier durchgehen, was ist denn wirklich dran an diesen Warnungen für Energy-Drinks? Also wie gefährlich ist ein Energy-Drink und vor allen Dingen, was ist in einem Energy-Drink, jetzt am Beispiel Red Bull, überhaupt alles so drin?
Ja, bin ich dabei.
Fangen wir mal mit der offensichtlichsten Zutat an, das Zucker. 10 Gramm auf 100 Milliliter. Und das ist jetzt zwar verglichen mit Coca-Cola, die auch um die 10 Gramm auf 100 Milliliter haben, relativ üblich im Softdrink-Bereich. Aber ich glaube, da brauchen wir niemanden mehr zu belehren, dass das jetzt nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist. Nur zur Einordnung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Als erwachsener Mann sollte man pro Tag etwa maximal 50 Gramm Zucker zu sich nehmen. Eine Dose Red Bull mit 250 Milliliter deckt dabei dann schon mal den halben Tagesbedarf. Jetzt kann man sich selber überlegen, wie viel Zucker man am Tag zu sich nehmen möchte, aber wenn man sich 2 Dosen Red Bull einkauft oder ja, in die Birne haut, dann sollte der restliche Ernährungsplan relativ zuckerfrei ablaufen. Was ich für schwierig halte. Aber gut, Zucker ist halt auch Energielieferant. Und deswegen ist Zucker auch einer der Wirkstoffe, die am schnellsten durch das Blut aufgenommen und transportiert werden. So ein Energy Drink funktioniert auch ohne Zucker, aber lasst euch gesagt sein, mit Zucker nochmal deutlich besser. Der nächste Inhaltsstoff, Koffein. Das ist ja so die Volksdroge schlechthin. Und Koffein ist tatsächlich auch eine psychotrope Substanz. Also ein Wirkstoff, der aktiv auf unsere Psyche sowie anregend auf unseren Organismus wirkt. An der Stelle vielen Dank Wikipedia für diesen schönen Satz. Koffein kann übrigens bei missbräuchlichem Konsum auch überdosiert werden. Anders als jetzt beispielsweise, ja doch, Zucker kann man auch überdosieren, aber da reden wir von einer größeren Menge. Es gibt aber einen Schwellenwert bei Koffein und der liegt bei 1 Gramm reinen Koffein pro Mensch pro Tag. Und um das jetzt mal für Energy Drinks einzuordnen, eine Dose Red Bull enthält 80 Milligramm. Und um jetzt diesen ersten Grad der Überdosierung zu erreichen, hier reden wir noch nicht von irgendwelchen schlimmen Vergiftungen, sondern hier reden wir von ersten Ausfallerscheinungen. Dafür müsste man demnach 13 Dosen in einem Zeitraum von 12 Stunden konsumieren. Das ist zwar garantiert eine Zahl, die der ein oder andere Hardcore-Konsument schon mal geknackt hat, aber ich glaube, der Normalnutzer, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, Felix, der kommt da nicht dran.
Bestenfalls nein.
Oder kennst du Leute in deinem Umfeld, die in diesen Konsummengen unterwegs sind?
Also ich glaube, es gibt so Ausnahmesituationen, wo man, wie du schon sagst, wirklich daran kratzt. Ich meine, ich trinke das ja schon länger nicht mehr, aber habe das auch früher intensiver konsumiert und dann beispielsweise auf irgendwelchen Festivals, wo man es dann vielleicht auch als Mixtur mit irgendwelchen Drinks zu sich nimmt, dann vergisst man doch irgendwann, bei wie viel Dosen man vielleicht gerade schon steht. Und ich glaube, da kommt man zumindest an die 13 ran, aber ja, die zu überschreiten wäre dann schon wirklich allein auch schon von der Flüssigkeit schon auf jeden Fall schwierig. Muss man sich Mühe geben.
Ja, ist schon ein ziemliches Brett. Aber ich gebe dir recht, gerade so Konzerte, Festivals in Kombination mit Alkohol, wo man dann auch nicht mehr unbedingt mitzählt, da kann sowas gut und gerne schon mal probieren, passieren. Naja, Koffein ist aber auf jeden Fall auch ein Stoff, der für Entzugserscheinungen sorgen kann, wenn man dann mal eine längere Pause einlegt. Und das ist auch das, was ich von den meisten Energy-Trinkern, die sich dann schon mal irgendwie über Nebenwirkungen beschwert haben, gehört habe. Und das würde ich auch dahingehend etwa einschätzen. So, die klassischen Symptome sind in der Regel Kopfschmerzen, Erschöpfung, aber auch Energieverlust, verminderte Wachsamkeit, Schläfrigkeit, herabgesetzte Zufriedenheit und auch depressive Stimmung. Und ja, diese Entzugserscheinungen, die können teilweise bis zu 2 Wochen anhalten. Und fies ist, solltest du innerhalb dieser 2 Wochen dann doch wieder zur Dose greifen oder auch meinetwegen zur Tasse Kaffee oder Tee, dann wird dich das wieder an den Startpunkt zurücksetzen. Also wenn man mal in diesen Moment reinkommt, dass man mal einen Entzug von Koffein machen soll, dann muss man ihn auch durchziehen. Ansonsten hat das relativ wenig Wirkung. Koffein ist also nicht ganz ungefährlich. Allerdings ist es halt auch wirklich in unserer Gesellschaft am Abstand die verbreitetste, ich will es jetzt nicht Droge nennen, aber psychoaktive Substanz zumindest. Und die meisten Menschen, so sehe ich das zumindest, kennen bei Koffein in der Regel ihre Grenzen. Also wenn ich mir überlege, wenn ich an meinem vierten oder vielleicht schon fünften Pott Kaffee dran bin, dann merke ich schon recht gut, dass ich mir den nächsten auf jeden Fall sparen sollte. Und Kaffee ist auch ein gutes Stichwort, weil, um das mal ins Verhältnis zu setzen, eine Dose Red Bull hat ziemlich genau so viel Koffein wie auch eine Tasse Filterkaffee. Also wir haben hier wirklich gar nicht so den extrem überhöhten Koffeingehalt, wie er dem Produkt manchmal zugesprochen wird. Ein Venti-Kaffee bei Starbucks, der haut deutlich, deutlich mehr rein. Und je nachdem, welche Sirups ihr euch noch reinkippt, wird das vom Zuckergehalt auch in eine ähnliche Richtung gehen. Aber gut. Jetzt haben wir noch, oder habe ich noch hier, 4 Vitamine auf meiner Zutatenliste stehen und noch eine geheimnisvolle Zutat. Gehen wir erstmal über die 4 Vitamine drüber. Und die sind Pantothensäure, die B-Vitamine 6 und 12 sowie das Vitamin B3, was heute aber als Niacin bezeichnet und auch als Niacin auf der Dose ausgegeben wird. Und all diese 4 Vitamine, die haben eine Gemeinsamkeit, warum sie auch dann letztendlich im Energy Drink gelandet sind. Sie helfen nämlich bei der Verstoffwechslung von Kohlenhydraten. Und damit haben sie maßgeblichen Einfluss darauf, wie schnell der Körper ihm zugeführte Energie umwandeln und nutzbar machen kann. Das ist gerade in Verbindung mit kurzkettigen Kohlenhydraten sinnvoll und Zucker ist ja tatsächlich eine dieser kurzkettigen Kohlenhydrate. Da haben wir also schon mal eine gute Kombination. Die letzte, ja so geheimnisvolle Zutat oder beziehungsweise die Zutat, um die sich so die meisten Mythen in der Vergangenheit gerankt haben, ist das Taurin. Felix, weißt du, was Taurin ist?
Also ich kann in diese Mythen reinschießen oder genau das ja letztlich sagen, was glaube ich so geheimnisvoll oder geheimnisumwitternd darum ist. Man hat sich ja oft gefragt, ob das irgendwie ein Stoff ist, der aus eben den Namensgebern des Getränks, nämlich den Stieren, gewonnen wird. Und da in dem Kontext auch vielleicht aus dem potentesten Teil des Stiers kann ich, denke ich, ganz ungefährlich sagen. Aber ich denke mal, in der Realität sieht es vielleicht anders aus oder auch nicht. Ich bin gespannt.
Oder auch nicht. Tatsächlich hat Taurin seinen Namen vom Taurus, vom Bullen, weil Taurin ist eine Aminosäure und diese Aminosäure wurde zuerst festgestellt im Hoden des Bullen. Und genau darauf, wie du schon sagtest, da beruhen ganz viele Mythen. Unter anderem so das Schönste, was ich gehört habe, war, dass die Red Bull-Zentrale, die ist ja mittlerweile in Fuschel am See in Österreich. Und dahinter erstreckt sich ein relativ großes Landgut, was auch ja, früher dem Dietrich Mateschitz, jetzt seinem Sohnemann, gehört. Und der Mythos hielt sich, dass diese Weiden ja vor allen Dingen dafür genutzt würden, um da Bullen zu züchten und aus deren Hodensäcken dann das entsprechende Taurin für das Red Bull zu gewinnen. Hier kann ich das Ganze verneinen, dem ist nicht so, denn das hat auch allein schon betriebswirtschaftliche Gründe. Die synthetische Herstellung von Taurin ist deutlich, deutlich kosteneffizienter, als wenn wir jetzt wirklich anfangen würden, den armen Bullen an den Sack zu gehen. Nichtsdestotrotz, Taurin, wie gesagt, ist eine Aminosäure und das ist auch eine Aminosäure, die tatsächlich in fast allen uns bekannten Zellen vorkommt. Also auch wir Menschen haben natürliches Taurin in unseren Körpern. Allerdings ist die komplette Funktionsreihe von Taurin bis heute nicht vollends geklärt. Was man weiß, ist, dass Taurin ebenfalls Anteil an Stoffwechselprozessen im Körper hat und dass ein durchschnittlicher Mensch hat etwa 30 bis 70 Gramm Taurin verfügt. Im Vergleich, eine Dose Red Bull hat 1 Gramm Taurin, was sie deinem Körper zufügt. Und Taurin ist auch ein Stoff, der sich über den Tag abbaut, vor allen Dingen stressbedingt abbaut. Der Körper produziert zwar auch eigenes Taurin nach, allerdings tut er das nur im Schlaf, also während Regenerationsprozessen. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass natürlich diese künstliche Zuführung von Taurin über den Tag, gerade wenn man auch viel Stress gehabt hat, für den Körper gar nicht so schlecht unbedingt sein muss. Das Problem ist nur, was wir noch nicht wissen, inwiefern der Körper darauf reagiert, wenn er künstliches Taurin zugeführt bekommt, ob er dann die Eigenproduktion weiter aufrechterhält oder ob die dann darunter auch zu leiden hat. Aber das sind alles Themen, da beschäftigen sich Wissenschaftler mit und bei denen ist das auch richtig aufgehoben. Wir werden da nicht weiter drauf eingehen. Was wir aber mal festhalten können, alles, was wir jetzt gerade aufgelistet haben, sind jetzt nicht unbedingt die besten Heilsbringerprodukte auf dem Planeten, aber es ist auch wirklich alles weit davon entfernt, irgendwie gesundheitsschädlich zu sein. Alles in Kombi und natürlich in großer Menge, klar, uncool, aber grundsätzlich gegen den Konsum von einer oder vielleicht auch zwei Dosen Energy Drink, egal welcher Marke, da sollte nichts gegen sprechen. Und das, Felix, ist mein kurzer Abriss über die Entstehung des ersten weltweit vertriebenen Energy Drinks und was alles so in der Dose rumschwimmt. Jetzt können wir sehr gerne noch auf Diskussionsebene das ein oder andere auseinandernehmen, wenn du magst.
Ja, ich finde das erstmal alles zusammengefasst sehr, sehr spannend und sehr gut. Und ich glaube auch, dass, ich bin da bei dir und das, obwohl ich selber ja gar nicht mehr Konsument davon bin oder wirklich nur noch in sehr wenigen Ausnahmesituationen, weil ich einfach, mir schmeckt es erstens gar nicht so gut und auch die Wirkung ist dann für mich nicht so erstrebenswert. Aber ich bin auch der Meinung, dass es oftmals zu schnell verteufelt wird. Ich denke mal, das Problem ist halt dadurch, dass du viel Zucker hast und generell ein sehr süßes Getränk, dass du natürlich auch die Jugend damit total auf dich aufmerksam machst. Also ich glaube, ganz anders als beispielsweise mit klassischem Kaffee. Gut, dann kann man natürlich auch wieder argumentieren, was dann Starbucks mit diesen ganzen Frappés mit extrem viel Zucker und irgendwelchen Sirupen macht. Das ist letztlich das Gleiche. Aber da muss man natürlich auch mal die Kirche im Dorf lassen und irgendwie schauen, dass da die Eltern oder weiß ich nicht, wer das unter Kontrolle hat, dass jetzt irgendwie die Kinder nicht unbedingt 4 Dosen Red Bull in sich reinkippen. Und ja, ich glaube, was jetzt diesen gesundheitlichen Aspekt angeht, würde ich an Energy Drinks gar nicht so viel kritisieren, weil ich glaube, da gibt es momentan ganz andere Sachen, die im Umlauf sind und die auch viel konsumiert werden und die vielleicht kritischer zu beäugen wären. Was ich noch einbringen möchte, neben dieser doch recht interessanten Geschichte, ist, dass auch wenn man ihm seine Qualitäten als Geschäftsführer nicht absprechen kann und der da wirklich was Großes geschaffen hat, Mateschitz als Person ja durchaus kritisch zu beäugen ist.
Ja, das ist definitiv so. Das habe ich jetzt auch in der Geschichte bewusst ausgeklammert, weil ich da nicht zu sehr mich drin verlieren wollte, weil ich habe mich jetzt viel mit der Person Mateschitz im Vorgang in der Vorbereitung auf diese Folge auseinandergesetzt. Und ja, es gibt halt zwei sehr unterschiedliche Blickwinkel auf ihn. Es ist natürlich, hängt immer stark davon ab, wen man fragt. Aber natürlich jemand, der erstmal so ein Unternehmen aufbaut, dann ja auch ganz stark, das habe ich jetzt in der Geschichte auch ausgelassen, aber Red Bull ist ja mittlerweile weitaus mehr als nur ein Unternehmen, was Dosen verkauft. Sondern es ist ja auch ein riesen Medienunternehmen geworden. So unter anderem, ich denke mal so das bekannteste Beispiel ist ja der Fernsehsender, der österreichische Fernsehsender Servus TV, der früher noch Salzburg TV hieß und dann von Mateschitz gekauft wurde und so in seinen Privatsender umgewandelt wird, dann sind wir natürlich schnell im Bereich der eigenen Meinungsmache. Mhm. Und ja, was er davon sich schon gegeben hat, oder ja, er ist ja mittlerweile auch schon verstorben, das will ich gar nicht weiter beurteilen. Es liegt mir fern, da jetzt eine Meinung zu abzugeben, nicht weil ich keine Meinung habe, sondern weil ich versuchen möchte, halt die Geschichte des Energy Drinks, wie ich es jetzt erzählt habe, nicht zu sehr mit den politischen Gepflogenheiten und Meinungen einer Privatperson zu verknüpfen.
Nee, das finde ich auch richtig. Das ist ja auch gar nicht unsere Plattform hier. Ich wollte das nur mal noch kurz anbringen, damit es nicht nachher komplett unter den Tisch fällt und das von unserer Seite als zu unkritisch dann gesehen wird. Aber man muss sich da nicht zu tief mit dem Thema auseinandersetzen. Wir sind ja schließlich ein kulinarischer Podcast und können diese kritische Berichterstattung anderen Medien überlassen. Was ich allerdings sehr interessant finde, ist, dass die nach all den Jahren und Erfolgen immer noch bei diesem Fruchtsaftproduzenten bei Rauch in Österreich produzieren lassen. Und das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden. Vielleicht kannst du da ja Licht ins Dunkeln bringen, warum eine Firma, die so groß ist und die so viel Umsatz macht, nicht auf eigene Produktions Möglichkeiten setzt, weil da wäre ja nochmal deutlich mehr Kohle drin, oder sehe ich das falsch?
Nee, das siehst du nicht falsch, da ist mehr Kohle drin, allerdings hängt da natürlich auch ein ungleich höheres betriebliches Risiko mit dran. Also tatsächlich hast du recht, Red Bull wird wirklich seit Tag 1 vom Fruchtsaft-Riesen-Rauch produziert. Und der damalige Firmeninhaber Erich Rauch, der sollte auch eigentlich, so hatte Mateschitz sich das gedacht, sich auch an Red Bull beteiligen und man dann quasi als Kooperationspartner in das Ganze gehen. Allerdings hat der gute Erich die Dose damals mal probiert, 1984, und der war überhaupt nicht begeistert von dem Geschmack. Und er konnte sich dann auch nicht wirklich vorstellen, dass das ein Erfolg wird, weswegen er Mateschitz angeboten hat, er könnte ja für ihn produzieren, aber dann natürlich nur gegen Bares. Das hat sich dann auch so durchgezogen und Mateschitz, der hatte auch tatsächlich nie ein großes Interesse daran, eine eigene Produktion aufzubauen. Das hatte vor allen Dingen die Gründe, weil er hat sich selber als Marketing- und Vertriebsexperten gesehen, nicht aber als Produzenten. Und so getreu dem Motto Schuster, bleib bei deinen Leisten, wollte er sich in dem Bereich auch gar nicht weiter, oder er wollte nicht in diesen Bereich expandieren, weil wenn du natürlich selber produzierst, dann bist du ja auch haftbar für das, was du da produzierst. Also jetzt nicht im Sinne von, ich pack da bewusst Gift rein, sondern wenn ja irgendwelche Abfüllfehler mal passieren sollten, dann ist es in dem Fall ja Rauch als Abfüller, der dafür gerade stehen muss und nicht Red Bull selber. Mittlerweile ist es so, also die europäischen Dosen von Red Bull, die werden weiterhin in Österreich von Rauch produziert. Die internationalen Dosen oder primär auch eigentlich für den US-Markt gedachten, die werden in einem Werk in der Schweiz produziert, Was insofern auch clever ist, also dieser Standpunkt, der wurde auch bewusst gewählt, weil man sich überlegt hat, wenn dann doch die USA und Europa mal wieder in irgendeinen Wirtschaftskrieg miteinander treten sollten oder wieder irgendwelche Embargos aufgeschaltet werden, dann sind wir ja mit einem Produktionsstandort in der Schweiz fein raus. Diesen Produktionsstandort, den haben Rauch und Red Bull schon zusammen eröffnet. Und das ist meines Wissens nach auch der erste, wo dann auch eine sogenannte Wall-to-Wall-Produktion etabliert wurde. Heißt, die Dose, also die Aludose an sich, wurde auch am gleichen Standort direkt mitproduziert. Weil anders als Coca-Cola, die ja ihren Sirup um die ganze Welt verschicken, verschickt Red Bull bzw. Rauch keinen Sirup. Die füllen immer direkt die volle Dose ab und die wird dann verschickt.
Mhm.
Mittlerweile gibt es schon ein Kooperationswerk in den USA, was Rauch und Red Bull zusammen aufgebaut haben. Und wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, folgt auch bald noch ein zweites Werk, was dann, glaube ich, sogar ein Red Bull-unabhängiges Werk ist, aber halt dann mit Supervision durch Rauch.
Mhm.
Und das ist so der Hintergrund, warum man sich da auch nie getrennt hat. Die Kooperation funktioniert. Das Geld, was da bei der Produktion drauf ist, wir dürfen nicht vergessen, ne, bei solchen Softdrinks, nicht nur Red Bull, sondern jetzt auch eine Coca-Cola, schlag mich tot. Solange wir jetzt nicht von irgendwelchen Bioprodukten reden, wo allein die Zutaten schon sehr teuer sind. Die Abfüllung und Produktion dieser Getränke ist meistens der aller günstigste Faktor.
Ja, ja, klar.
Was viel mehr ausmacht, ist einmal das Thema Lagerung und Logistik. Wie bekomme ich meine Produkte überhaupt zum Endkonsumenten? Und dann natürlich Marketing. Gerade eben beim Thema Red Bull, da spielt natürlich die Marketingkosten eine extreme Rolle.
Ja, also so oder so, ob die selbst produzieren oder nicht, ist das ja kein Geheimnis, dass die in den vergangenen Jahrzehnten mehr als genug Geld gemacht haben. Sonst wäre das ja alles so, wie es heute ist. Also diese ganze Firma, dieses ganze Konstrukt gar nicht möglich gewesen. Aber finde ich spannend. Auf jeden Fall sehr interessante Geschichte. Und wie gesagt, überraschend, dass wir bis Episode 59 darum herumgetänzelt haben.
Und jetzt ja, ich war auch lange am Überlegen, ob ich so heute schon spielen will oder noch nicht. Ich hatte die Folge jetzt schon etwas länger vor meinem inneren Auge mir vorgestellt. Und dachte mir, naja, wir haben jetzt letzte Folge schon mal in der Neuzeit und so, beziehungsweise uns in der Moderne aufgehalten. Dann macht's ja nichts, wenn ich da direkt noch eine Folge anschließe.
Nee,
genau. Bevor wir dann, so viel Spoiler, ich schon mal in meiner nächsten Folge wahrscheinlich deutlich weiter wieder in die Vergangenheit zurückreisen werden.
Ah ja, ja, das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Schon mal Aussicht geben auf deine nächste Folge. Das dauert allerdings ja noch um die, sagen wir mal, 4, 5, 6 Wochen. Denn da liegen ja noch 2 weitere Folgen vor, die Jubiläumsfolge in 2 Wochen, die 60. Die macht dann nochmal ich und dann kommt der Nico auch nochmal um die Ecke. Und ja, demnach dürft ihr gespannt sein, was da noch alles auf euch zukommt. Wir hoffen, wir konnten euch wieder ein paar schöne Einblicke liefern, beziehungsweise vor allem der Moritz hat die geliefert und entlassen euch dann jetzt auch, damit wir unter unserer magischen 50-Minuten-Grenze bleiben. Und bis ihr dann das nächste Mal einschaltet, gehabt euch wohl.
Alles Gute euch, ciao.